Vom Getriebenen zum selbstbestimmten und freien Unternehmer. Erfolgsrhythmus, der Podcast von und mit Martin Müller.
Ja, das bin ich.
100% Unternehmer, Abenteurer und Guide. Erfolgsrhythmus.
Herzlich willkommen, Frédéric Mathier. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Das ist korrekt, ja.
Ist nicht so einfach. Das hat auch mit französischen Wurzeln noch zu tun.
Ja.
Eben, willkommen im Podcast Erfolgsrhythmus. Schon ein Zungenbrecher der erste drin gehabt. Frédéric, willst du auf Hochdeutsch oder willst du Schweizerdeutsch?
Wir machen doch Dialekt. Also musst du sagen, was ist die Zielgruppe, was los und die?
Ich habe keine Zielgruppe.
Gut.
Wir sind Zielgruppe.
Das ist gut. Dann machen wir im Dialekt, würde ich sagen.
Genau, oder? Also wenn ich den Walliserdeutsch verstand, dann sehr gerne, oder sonst mache ich halt das Break, wiederholen.
Das schaffen wir schon.
Gut.
Sehr gut.
Herzlich willkommen, Erfolgsrhythmus. Das ist der Verhandlungsspezialist schlechthin. Ich war bei ihm im Kurs, Verhandlungen, und ich habe früher immer gemeint, Verhandlungen seien so schnell zum Hosensack raus, wie so Träumerpistole, also ziehe den Colt und dann wird verhandelt. Und ich musste lernen, dass das gar nicht so ist. Jetzt, Frédéric, stell doch dich selber schnell vor. Ich glaube, da kannst du es am besten. Wer du bist, woher du kommst und vielleicht auch gerade, wo du hin willst.
Also Frédéric Mathier, ich komme von Salgesch, wie man im Dialekt schön merkt, aus dem Süden von der Schweiz. Und zuerst einmal besten Dank für die Einladung, Martin. Ich freue mich. Hier sind wir jetzt schon lange gesucht für einen Termin, jetzt hat es endlich geklappt. Und was ich mache, ist, ich berate und begleite vor allem Selbstständige und Unternehmer durch schwierige Verhandlungen. Und das mache ich dem, dass ich mein eigenes Programm habe, wo du einmal bist dabei gewesen, mein eigenes Seminar. Aber eben auch sehr viele Selbstständige begleiten quasi mit, wie macht man bessere Angebote, die überzeugender sind, wie tut man zum Beispiel mit dem Pricing, mit den Preisen, die sehr, sehr viele mehr haben, wie bringe ich das besser rüber. Und somit tue ich dir quasi dann noch helfen, dass überzeugender sind, mehr Abschluss machen. Und ich sage immer, ich liebe Verhandeln. Das ist meine grosse Leidenschaft. Weil Verhandeln tun wir jeden Tag. Auch wenn du nicht Unternehmer bist wie du oder wenn du nicht, wenn du nicht im Sales schaffst oder im Verkauf. Verhandeln ist alles. Verhandeln ist das ganze Leben. Egal, ob du mit einer Frau verhandelst, was in die Ferien geht oder mit deinem Kind oder mit deinem Mitarbeiter. Wir verhandeln jeden Tag. Und das haben wir nie in der Schule gelernt. Und darum ist das meine grosse Mission. Du fragst, wo möchtest du hin? Möchte ich möglichst allen Menschen das Wissen zugänglich machen, wie man besser und erfolgreicher verhandelt.
Danke. Welches war deine schwierigste Verhandlung im Privaten?
Immer mal wieder. Also, ich habe das Gefühl, ich habe jede Woche schwierige Verhandlungen. ich habe zwei Töchter daheim und die challengen mich die ganze Zeit. Und da kommt euch, wenn du, deine sind schon ein bisschen grösser und du weißt ja, aber die Grosse ist jetzt gerade 8. Und da kann man die hinterher mal Sachen und Sprüche oder einfach so Perspektiven nehmen, die ich nicht erwarte. Oder? Wenn ich teilweise sprachlos bin, teilweise muss ich euch lachen zum Beispiel, weil ich einfach sage, der Spruch war so gut gewesen. Und das challenge mich jetzt gerade schon am meisten. Ja.
Also kann ich mir vorstellen, weil du bist ja eben, durch dich habe ich gelernt, Verhandlungen müssen vorbereitet sein. Und bei den Kindern.
Keine Chance.
Keine Chance zum Vorbereiten, Chance. Oder? Also keine da musst du Spontanität wieder...
Absolut.
Also überleben oder nicht überleben, oder?
Richtig. Also einfach mal so ein Beispiel, das ist vor ein paar Wochen her. Ich wollte Ski fahren und dann habe ich ihr gesagt, kann du Ausrüstung zusammennehmen und so weiter. Und das ist auf jeden Fall in der Skihelm nirgendwo gesehen, oder? Und dann habe ich ihr gesagt, kann du, wo hast du den Skihelm? Und dann habe ich gesucht und dann habe ich gesagt, ey, wo hast du den Skihelm verloren? Und schaut sie mich an und sagt, nein, Papa, ich habe noch nicht verloren. Ich finde noch einfach nicht. Einfach so ein Wort komplett im anderen Kontext verwenden. Und ich einfach so lachen, schiet gelachen. Und nachher haben wir halt zusammen gesucht und irgendwann haben wir gefunden. Und einfach so die Perspektive wechseln, einfach so die durch die Augen von meinem Kind das gesehen. Und das wünsche ich euch viele Verhandler, Verhandlerinnen natürlich auch, wünsche ich das, weil sehr oft ist es so, dass wir die Gegenseite für viel stärker halten. Und das ist ein weit verbreitetes Gefühl. Oder immer das Gefühl, das ist so, oder das hat man schon immer so gemacht. Und das versuche ich halt eben mit meinem Seminar halt, das ein bisschen wegzunehmen, dass die Leute sich mal drei und einmal der Mühe haben, mal etwas Neues zu probieren.
Du hast gesagt, gegenseitig hat man immer das Gefühl, sie ist viel stärker. Ja. Woher kommt das?
Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das kommt so ein bisschen von, je nachdem, wo du bist, aufgewachsen. Oder wenn ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und da zum Beispiel halt, wenn der Lehrer etwas gesagt hat oder die Eltern oder der Fußballtrainer oder irgendwie der Pfarrer ist damals noch irgendwie eine Respektsperson gewesen, da hat man einfach gesagt, es ist ja so, weil es so ist. Mhm. Also keine Argumentation, kein Gespräch, sondern einfach so quasi die hierarchisch höhere Person oder die Autorität hat Recht. Das heisst, man hat dann immer das Gefühl, wenn man dann später mal eine Situation hat mit dem, sagen wir mal, mit dem Chef oder mit irgendjemandem, Gemeindepräsident, Vereinspräsident oder was auch immer, jemand, der hierarchisch höher ist, habe ich da das Gefühl, okay, der ist hierarchisch höher, das heisst, der weiss da schon was. Oder? Das heisst, wenn ich so 20 Jahre in dem Autoritätsdenken bin aufgewachsen und in der Schule ist ja nichts anderes. Oder? Mhm. Der Professor sagt dir, du bist gut oder du bist nicht gut, das heisst, wir werden nonstop bewertet. Und dann gehst du nachher raus mit 18, 19, 20 ins Leben und hast das Gefühl, die da oben haben Recht oder jemand, der älter ist oder was auch immer, die haben Recht. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum dass wir da halt ein bisschen das Gefühl haben, die sind so. Und am Anfang vom Berufsleben habe ich die Erfahrung auch gemacht, oder? Ich weiss noch, meine allerersten Verhandlungen, wenn sie dann gesagt haben, du, wäre ich kein Budget oder sie wäre noch nie so gemacht, habe ich das am Anfang geglaubt. Mhm. Und innen habe ich gemerkt, hey, nein, du darfst nicht alles glauben. Mhm. Oder? Weil sehr viel wird Theater gespielt, wird übertrieben, ja. Wird sehr viel ist eine Show in dem ganzen Bereich. Und das ist egal, ob das die Eigentümerversammlung ist oder ob das halt eine Preisverhandlung ist. Sehr viel ist halt einfach auch ein Business-Theater spielen. Wie die Kinder das machen, ist im Geschäftlichen auch das genau das Gleiche.
Und hat auch etwas damit zu tun, auf Augenhöhe. Also ich sage jetzt da, ja. Wenn ich ein Produkt nicht brauche, wenn es mir nicht anhaftet, verhandle ich ganz anders, als wenn ich ein Produkt brauche oder eine Dienstleistung oder ich will etwas, dann gehe ich ganz anders in eine Verhandlung ein, mit dem Sinn, hey, ich könnte ja etwas verlieren, wenn ich es nicht überkomme. Das setzt mich in einer ganz anderen Position. Also von der Augenhöhe sind wir dann nicht mehr auf der gleichen Seite. Oder man pokert dann einfach auch ein bisschen. Und ich glaube, so die verschiedenen Positionen, ich sage jetzt auch dieses Selbstwertgefühl, gerade jetzt, wenn man als Jugendlicher, wenn wir jetzt schnell das Thema noch aufgreifen, von der Schule, du bist ja gar nie darauf vorbereitet worden, dass du selber musst einstehen musst. Ja. Dass du selber musst sagen, hey, weißt du was, das ist mein Weg.
Genau.
Oder? Und richtig. Wie willst du denn können verhandeln später im Berufsleben? Weil eben, du hast gesagt, es ist ja immer der Lehrer vorne gestanden und der steht ja meistens noch und du sitzt, wenn wir reden, ist schon mal anschauen. Das
richtig, ja, genau.
Immer auf der Augenhöhe. Oder
richtig.
In der Kirche wird von den Kanzlern oben runter predigt. Ja, genau. Oder? Also du bist schon mal schlecht und du bist ein Sünder, du musst mal weiter runter. Und ich glaube, das ist schon in uns innen, vor allem ich glaube auch in uns Schweizerinnen noch ein bisschen, man ist zurückgehalten, man lässt zuerst andere reden, einfach so die Förmlichkeit, die wir ja noch gelebt haben. Oder ich sage jetzt die Werte, wo man mit mir aufgewachsen sind, ich glaube, du auch in einem kleineren Dorf, wo man einfach auch ein bisschen demütig ist und ein bisschen, ja, in dem Sinne respektvoll noch denkt. Und das ist sicher im Verhandeln nicht optimal, wenn du die Tugenden mitnimmst, oder?
Ja, und vor allem, wenn du das Gefühl hast, eben, ich muss brav sein, ich muss lieb sein, dann schau und der andere schon für mich. Das ist als Kind natürlich auch ein bisschen Überlebensstrategie und wichtig. Und wenn du aber später dann mal eben geschäftlich unterwegs bist und du sagst, okay, ich bin einfach brav, ich bin einfach lieb, ich möchte die Anerkennung, ich gebe auch immer mehr und so weiter. Und dann gibt es halt einfach die Enttäuschungen, die man hat. Oder? Weil wenn man, das kennst du ja auch, wenn so jemand seit 5 Jahren am gleichen Ort schafft und immer die Hoffnung hat, keine Ahnung, ich werde da befördert oder ich werde gesehen oder ich bekomme dort Wertschätzung. Nein, die musst du dir holen. Die musst du dir holen. Oder auch mit Kunden, du musst halt innen so deine rote Linie haben und die musst du kommunizieren. Und nicht das Gefühl haben, dass die andere Seite dann schon für dich schaut.
Ja.
Weil das wird nicht passieren. Ja, das wird nicht passieren.
Genau. Also eigentlich für dein Glück musst du selber einstehen.
Oder? Richtig, genau.
Also ob jetzt beruflich
das ist ja so.
Als Unternehmer im Privaten, ich vergleiche da immer, wenn du eine Frau ansprechen willst, musst du eigentlich mit dir selber schon mal in die Verhandlung gehen.
Ja, ist weil, so.
Also ich glaube, für mich ist das, sind das die schwierigsten Verhandlungen mit mir selber. Je besser dann ich mit mir selber kann verhandeln kann, desto besser verhandle ich auch gegen aussen. Also je stabiler dann ich da bin. Oder?
Ist so. Also ich sage immer, der schwierigste Verhandlungspartner steckt bei dir zwischen deinen Ohren. Und das sage ich zum Beispiel zum Thema Vorbereitung. Du musst halt ein klares Ziel haben. Und wenn du ohne klarem Ziel in ein Gespräch gehst und gar nicht weißt, was der will, was der konkret will oder was auch deine rote Linie ist oder dein Maximumziel, wenn du dir das nicht klar bist, wie will dir jemand überzeugen auf der anderen Seite, dem kann noch klar zu machen, dass dir das wichtig ist, dass du das brauchst, dass du das vielleicht sogar erwartest oder dass du sagst, hey, das bin ich wert, wenn du selber kein Ziel hast und selber auch nicht weißt, was du eigentlich willst. Und ich sehe das leider immer wieder, egal welche Verhandlung, dass die Leute sagen, schauen wir mal, geben wir mal ins Gespräch, ohne Ziel in eine Verhandlung gehen, das ist natürlich ein riesengroßer Fehler.
Mhm. Ja. Also, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, was du aber auch schon angesprochen hast, es ist mir wert. Mhm. Also, da hat es extrem viel mit Wert zu tun. Ja. Ob der Firmenwert ist, ob deine Wert selber ist. Also, du musst dich ja eigentlich, oder auch die Firma oder das Unternehmen, musst du extrem kennen. Dass du weißt, bist du an und weiter nicht. Oder ein Nein ist so wichtig wie es ja. Also, ich muss meine Grenzen kennen, ich muss wissen, wie viel kann ich nachgeben, aber wie viel kann ich auch rausholen. Ich glaube, da gehst du mit mir. Also.
Voll, ja, voll. Also, ich meine, ich sage jetzt mal so: die Schwierigkeit, die du hast, die ich euch habe, ist, es mangelt nicht an Netzwerk und Angebot. Das heisst, wenn du selbstständig bist und Unternehmer bist, wird es immer wichtiger, wenn du Erfolgsrhythmus. Jedes Nein zu irgendeiner neuen Chance ist immer ein Ja zu deinem Projekt. Das heisst, wenn du nicht genau weißt, was du willst, wenn du nicht genau weißt, was deine Richtung ist oder dein Kompass, dann sagst du halt vielleicht auch zu Menschen, zu Mitarbeitern, zu Projekten, zu Kooperationen Ja, obwohl das nicht passt.
Nicht passt, oder?
Oder nicht in dein Ziel zahlt, oder? Und dann, aber sage ich immer, einer der wichtigsten Wörter in der Verhandlung ist Nein. Das ich euch noch sagen kann. Und das hat aber mit Selbstwert zu tun. Und die eigene Zeit zu wertschätzen, die eigene, sagen wir so, Strategie oder die Vision, die du die Firma hast und alles, was da nicht drin passt, dass du einfach Nein sagst. Weil an Möglichkeiten mangelt es nicht.
Das ist das
ganz und gar nicht, oder?
Das ist ja. Ich sage da immer im privaten Bereich, du bist deine eigene Hure. Entschuldigung, wenn ich jetzt das so sage. Ja, aber du machst am Schluss alles, nur das, was nicht machst. Also das, was du machst, ist meistens nicht für dich. Und du rennst ja vielmal irgendwo in eine Schiene rein, wo du dann am Schluss sagst, hey, habe ich da überhaupt wollen? Aber gemacht hast du es ja gleich. Und wenn du eben das Nein kannst auch feiern in dem Sinne, auch stark bist im Nein, dann kannst du auch das Ja sehr gut annehmen. Umgekehrt, wenn du bloß immer Ja sagst, dann ist es eben meistens nicht deine Schiene, wo du laufst, und dann hast du auch schlecht verhandelt für dich am Schluss.
Richtig. Ja, und du zahlst immer den Preis.
Ja.
Oder das heisst, wenn du in dem Moment, aber Klassiker ist, Selbstständige, die dann sagen, hey, ich habe einen Kunden, der macht einen gewissen Umsatz, und ich habe Angst, den Preis zu erhöhen, weil ich Angst noch zu verlieren, wenn ich den Preis erhöhe. Ja. Das ist eine Angst, die sehr viele Selbstständige haben. Und da frage ich immer die gleiche Frage, wenn du genug Umsatz hängst, wenn du genug Geld hängst, würdest du mit dem Kunden weiterhin zusammenarbeiten? Und der Standort oft, nein. Ja, wieso machst du es denn? Ja, weißt du, ich bin abhängig, das war mein erster Kunde, ich arbeite mit dem schon lange zusammen, was auch immer, und so fort. Und dann sage ich, okay, das heisst, wenn Geld keine Rolle würde spielen, würdest du mit dem gar nicht zusammenarbeiten. Wenn dann die Antwort ist, ja, dann geht es nicht um die Preiserhöhung und um die Taktik oder um die Angst, sondern da geht es eigentlich darum, du musst eigentlich einen Fehler, den du mal in der Vergangenheit gemacht hast, weil vielleicht hast du ja zu viel gegeben, vielleicht hast das, was du oben on top gegeben hast, der Wert aber nicht verkauft, weil ja alles ohne Preisschild hat irgendwann mal keinen Wert.
Ja.
Ich mache dir das Beispiel, wenn du so in deinem Lieblingsrestaurant gehst, gegessen, da gibt es ja in meinem Lieblingsrestaurant, da gibt es ab und zu mal einen Espresso auf Zeus, da kommt der Chef vorbei und sagt, cool gesehen, wunderbar, geht die Runde, es gibt einen Espresso auf Zeus. So, da bist du mega happy. Sagst Dankeschön, gibst noch Trinkgeld, tipptopp. Wenn es zum zweiten Mal wieder ein Espresso gibt, zum dritten Mal wieder ein Espresso, zum vierten Mal wieder ein Espresso, dann beim fünften Mal, was sagst denn du? Hey, wo ist mein gratis Espresso?
Du erwartest es.
Und dann hast du irgendwann mal die Erwartungshaltung oder du hast das irgendwann mal selbstverständlich. Und wenn du dem keinen Wert gibst, dann ist so der Klassiker oder das Sprüchli, was man in der Schule gelernt hat, aber du gibst den kleinen Finger, ist die Hand weg. Und das ist halt auch wieder Selbstwert, sich selber bewusst sein, das, was ich da leiste, das hat einen Wert. Und einen Wert hat in unserer Gesellschaft einfach als Preisschild dran. Oft im Geschäftlichen, oder? So, oder du machst dann den Gego, oder jemand hilft dir beim Zügeln, oder hilfst du dir wieder, dann ist das der Gego wert. Oder jemand hilft, oder du machst jemandem einen Gefallen, und dann bekommst du ein Merci, das kann auch ein Gego wert sein. Aber im Geschäftlichen ist es halt oft Geld.
Genau.
Das ist ja so.
Ja. Du hast eigentlich vorhin richtig gesagt, das Geld ist eigentlich der Ansporn vielmal, oder? Wenn du jetzt nicht so viel Geld überkommst, wirst du mit dem Kunden gar nicht mehr zusammenarbeiten. Ich glaube, die grösste Verhandlung ist eben wieder mit dir selber.
Ja.
Wie viele gehen wegen Geld arbeiten, verhandeln aber mit ihren Träumen ganz schlecht.
Richtig.
Also, mein Standardspruch ist, innerlich mit 40 gekündigt und mit 65 der letzte Arbeitstag, oder? Ich sehe auf dort ganz viel, wo sehr schlecht mit sich verhandelt. Wo einfach sagen, hey, look, ich muss ja, ich bringe 100 Gründe, wieso dass ich eigentlich dort arbeiten müsste.
Aber eigentlich,
wenn sie kein Geld mehr bekommen, von dem Tag an würde es nicht mehr machen, 8 oder 9 Stunden.
Ja.
Wie hast du deine Passion gefunden?
Ja, also erstmal zu dem Thema ist, Ich habe immer so eine Frage, die ich Menschen stelle, vor allem wenn es um den Job geht. Oder? Wenn die Leute zu mir kommen, ich bekomme so viele Anfragen zum Thema Lohnverhandlung. Oder? Und ich sage immer, wenn jemand kommt mit der Lohnverhandlung oder wenn ich in einem Vortrag bin, dann kommt jemand zu mir und sagt, du, ich will mehr Lohn. Oder ich will, wie mache ich das? Oder? Dann stelle ich immer die gleiche Frage zum Start. Sage ich immer, hey, okay, du willst mehr Lohn? Also richtig verstanden, jawohl, ich will mehr Lohn. Gut, dann schreib mal 5 Gründe auf, warum dein aktueller Arbeitgeber der Beste von der Welt ist. Mhm. Oder deine Chefin die Beste von der Welt ist. Und dann schauen die mich sehr oft schockiert an und sagen, hä, was meinst du damit? Und dann sage ich, ja, schreib mal 5 Gründe auf. Mhm. Und die meisten schaffen nicht mal einen Grund aufzuschreiben. Ja? Und wenn du keinen Grund kannst aufschreiben, dann ist es nicht der Lohn. Mhm. Sondern du bist einfach im falschen Ort. Mhm. Oder dann geht es nicht um den Lohn, sondern um das Thema Wertschätzung. Mhm. Weil Lohn ist eigentlich nur dann eine Kompensation vom Schmerz oder vom Kebock oder von der innerlichen Kündigung. Dann ist es kein Lohn, sondern es ist Schmerzensgeld. Mhm. Ja. Das heisst, in diesem Moment ist immer viel wichtiger, dass du wo bist, wo du mit Freude gehst, arbeiten, wo du dich weiterentwickeln kannst, wenn du gute Leute hast und wo vielleicht du jemanden hast, der ein bisschen Vorbild ist von dir, eine Mentorin oder ein Mentor, der dich ein bisschen annimmt, unser Komfortzone. Das ist viel, viel wichtiger als
Lohn. Aber auch an dich glaubt.
Wo an dich glaubt und dich fördert und dir auch mal ein Projekt vor die Nase gibt, wo du dich kannst dran messen und kannst weiterentwickeln. Das ist viel wichtiger als das reine Geld. Wenn es nur noch das Geld oder die Sicherheit ist, dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Du hast gefragt, wie ich meine Passion entdeckt habe. Ich bin der Überzeugung, das Leben oder so lass ich immer nur rückwärts erzählen. Und wenn jetzt, das, was ich jetzt heute mache, wenn du so zum Beispiel mit meinen Eltern redest oder mit Kollegen von mir, dann würde ich sagen, ja, das hat der Friedrich schon immer gemacht oder es war bei dem schon immer gewesen. Oder? Aber es lässt sich immer erst rückwärts erklären.
Es wird für sich geklebt und rückwärts verstanden.
Richtig, genau. Also von dem her ist es schwierig. Ich selber habe eben ursprünglich mal Automech gelernt und dann gemerkt, hey, das ist nicht das, ich muss weitermachen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die Schuhe sind mir zu klein, ich muss uns wachsen. Eines meiner zentralen Themen ist immer wachsen. Über sich hinaus wachsen. Das ist etwas vom Zentralsten von meinem Leben. Und dann habe ich immer Challenge gesucht und dann habe ich dann die Matura noch gemacht und nachher Wirtschaftsingenieur studiert. Und dann bin ich dann so in Einkäufe gerutscht. Warum? Ich habe Bock gehabt, verhandeln. Im Nachhinein ist das klar gewesen, damals war mir das nicht so klar gewesen. Aber verhandeln hat für mich immer Bedeutung gehabt, viel Verantwortung zu haben. Ich habe im ersten Jahr, als ich aus dem Studium raus bin, habe ich einen zweistelligen Millionenbetrag Verantwortung gehabt, im Jahr. Mit null Ahnung. Also wenn ich mir überlege, damals, was ich gewusst habe, was ich Verantwortung hatte, das war jenseits. Ja. Das war. Also es war nicht fahrlässig, das schon nicht, weil du entscheidest ja nicht der Einzige. Ja. Das ist meistens halt die ganze Firma und der Chef und so weiter und so fort. Aber das damals, wenn ich überlege, wie grün ich hinter den Ohren war, habe ich damals angefangen zu verhandeln. Das ist schon noch lustig zum Nachhinein. Aber mir hat das immer Spass gemacht, weil mich interessieren die Menschen sehr, sehr stark. Wieso reagiert jemand in der Situation so? Was hast du für ein Motiv? Was bist du für ein Typ? Du musst Menschen gerne haben. Weil Verhandeln wird immer mit Menschen geführt und gemacht. Und wenn du halt die Menschen mit sich kannst lesen oder kannst darauf einladen oder so, dann machst du auch viel, viel, viel bessere Deals und Abschlüsse. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, das Verhandeln liegt mir, weil ich bin schon knapp Mitte 20 gewesen, habe ich plötzlich Projekte auf dem Tisch bekommen, wo andere gesagt haben, das ist unmöglich oder das ist schwierig und so weiter. Und ich habe immer gesagt, Challenge accepted.
Also du liebst die Herausforderung?
Ich liebe die Herausforderung, ja. Und ich habe das bewusst gesucht und plötzlich ist es so gewesen, dass in den Firmen die Leute gesagt haben, hey, kannst du nicht einmal einen Workshop machen und das andere Leute zeigen? Und dann habe ich in mehreren Firmen, habe ich geschafft, dann nachher Sales-Teams trainiert und Einkaufsteams trainiert und Projektleiter trainiert, dann habe ich gemerkt, hey, das ist etwas da. Das ist irgendwas da, das macht Spass. Und dann habe ich seit mittlerweile überlegt, über 10 Jahre bin ich schon Dozent und Prüfungsexperte. Also ich habe schon immer schon ein bisschen das Trainieren und das Lehren und so weiter gehabt. Dann habe ich so nach mehr als einem Jahrzehnt, als ich angestellt war, und eigentlich das erreicht, beruflich habe ich wählen. Ich war Einkaufsleiter von einer der grössten Firmen von der Schweiz. Ich habe eigentlich das erreicht, was ich wählen, aber bin ich glücklich gewesen. Also bin ich nicht innerlich gekündigt, mir hat der Job immer Spass gemacht. Auch wenn ich von der Ferien zurückkomme, nach 2 Wochen, kann man frei arbeiten. Also, wenn das nicht stimmt, hast du ein anderes Problem, aber ich habe immer frei gearbeitet. Ja. Aber es hat mich noch einmal nicht mehr erfüllt und vor allem in dem Moment, als ich Familie gegründet habe, habe ich einfach gemerkt, du bist so abhängig, du hast ganz wenig Ferien, du hast wenig Freiheiten und ich sage mal so, wenn du in einem Konzern immer wie höher kommst, dann wird die Luft halt immer dünner und die Erwartungen immer wie grösser. Und dann ist dann noch einmal der Spass abhanden gewesen, weil es mir um Budget gegangen, um irgendwelche bricht an die KPIs und nicht mehr um zu verhandeln. Ja. Und das hat Spass gemacht. Und das, mir ist immer wichtig, Leadership, Menschenfähre, habe ich immer gerne gemacht, heute noch. Und halt Verhandlung. Ja. Ja. Das sind sehr, sehr, sehr enge Sachen zusammen. Und dann, wenn dann meine Tochter auf die Welt kam, hat mir das ein bisschen Perspektivwechsel gegeben, weil Kinder verändern dein Leben. Du bekommst, oder für ein Autofahrer musst du ein Spermi machen, für Kinder zu bekommen brauchst du keins, aber das verändert massiv. Mhm. Die kommen ohne Bedienungsanleitung. Bist du wirklich, also bist nicht nur Lehrling, du bist noch nicht einmal Schnupperlehrling, sondern bist halt wirklich Schüler, he? Sozusagen. Du hast keine Ahnung. Und dann habe ich einfach gemerkt, hey, das passt nicht, und es ist mir zum ersten Mal bewusst worden, wie schnell das die Zeit geht. Und ich habe immer eigentlich Job und immer fokussiert gewesen, höher, weiter, schneller, das war immer wichtig gewesen. Und dann habe ich gemerkt, hey, so das Kind da ist, ich will die Zeit genießen. Ich kann das nicht, und ich habe den Job, den ich hatte, das ist nicht vereinbar gewesen mit dem. Und dann habe ich damals entschieden, das war noch 2018 gewesen, auf Weltreise gehen. Das war immer so zwei grosse Träume gehabt. Ist die Weltreise gewesen, und der zweite grosse Traum war immer gewesen, eine Firma gründen, ein eigenes Business, etwas Unabhängiges. Mhm. So. Zuerst ist die Weltreise gekommen, und dann sind wir auf ein One-Way-Ticket gegangen, sind insgesamt 9 Monate unterwegs gewesen. Und in dem Moment, wenn du mal weg bist von der Schweiz, und dann weiss ich, dass es so Situation gegeben, das war in Vietnam gewesen, in Hoi An, es war so ein Family-Stay gewesen. Das heisst, da gibt es so Häuser, wo die Familien drin wohnen, und die sind meistens dann so ein Zimmer oder ein Nebengebäude, das stimmt vermieten. Mhm. Ja? Also nicht er, also ich glaube sogar ein Airbnb, ja. Gewesen, aber das ist einfach so ein Homestay, heisst ja. Das. Und ich finde das cool gefunden, weil da bekommst du viel mehr mit von der Kultur und ja. Von den Leuten als in einem grossen Hotel. Und dann sind wir da gewesen, ich weiss noch, meine Tochter war dann 2 Jahre gewesen, und plötzlich war die nie noch mehr umeinander gewesen. Und dann habe ich die gesucht und gedacht, hey, wo ist die und so weiter. Und gesucht, und meine Frau gesagt, du, wo ist die Kleine? Keine Ahnung. Und dann gehen wir da so ein. Und dann schaue ich so eine Küche von diesem Haus. Mhm. Und dann hocken einfach 4 Generationen. Mhm. Also Enkelin, Tochter, die Eltern, Großeltern. Also wirklich 4 Generationen. Ja. Also, ich glaube, Urgroßeltern, also wirklich alle zusammen. Von der Urgroßmütter ohne Gebiss und nichts mehr am Tisch, die super gelöffelt hat, bis zur Enkelin, die aber gleich alt ist, meine ja. Tochter. Und meine Tochter hockt dann in der Mitte mit denen am Tisch. Mhm. Und ist einfach ein Messer. Mhm. Und die haben kein Wort Englisch geredet. Ja. Meine Tochter hat kein Wort Vietnamesisch natürlich. Und die sind einfach da gewesen. Und ich bin einfach da rein, wenn ich gestanden und einfach gesagt habe, weißt du, und wir Schweizer machen uns mal Gedanken über Sicherheit. Und wir mit ihnen schon Tausende Versicherungen ja. Und Vorsorgelösungen und Auffangmöglichkeiten und so weiter. Ist es sicher jetzt Gedanken, was wir haben, das ist massiv übertrieben für das, was wir eigentlich haben.
Aber wir zahlen einen unheimlich hohen Preis dafür.
Absolut, genau. Mit Gesundheit, mit Zeit, mit Lebenszeit, mit Jobs, die ich nicht gerne mache oder was auch immer. Und mir hat das einfach geholfen, die Weltreise einfach zu sehen, dass es einfach anders euch geht.
Genau.
Und ich habe wirklich mal so raus, ich muss dir vorstellen, ich bin nach 9 Monaten zurückgekommen. Ja, ich habe 0 Fixkosten gehabt. Also wer ist wirklich abgemeldet gehabt, sind 9 Monate später zurückgekommen. Und ich bin damals bei meinen Eltern gewohnt, wieder im Wallis, weil ich keine Wohnung hatte, kein Karo, kein Job hatte. Geld ist auch nichts mehr da, es ist verreist worden, wortwörtlich. Mhm. Und meine Frau war damals schwanger mit der zweiten Tochter. Und da habe ich gesagt, ja, das ist der ideale Zeitpunkt, um eine eigene Firma zu gründen. Mhm. Und heute ist das mega lustig, das zu erzählen. Und dann sagen die Leute mir, oh, aber damals war das natürlich ein klarer Entscheid gewesen. Und der Entscheid ist, denke ich, so gekommen, in dem Moment, wo du einfach mal weg bist von hier, wirklich weg bist, dann kommst du wieder zu dir. Eben, man kann in die Mieste gehen, zum Beispiel mit dir bald. Und dann kommt man mal wirklich wieder zu sich zurück. Und ich habe einfach auf der Weltreise gemerkt, ich habe 6 Wochen gebraucht, um runterzukommen.
Bist du wieder bei dir angekommen?
Ja, 6 Wochen. Und das war in Südafrika am Strand. Ich weiß noch genau, an welchem Ort das war. Und da bin ich da gehockt. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, jetzt bin ich da.
Wie hast du das gespürt? Probier mal schnell in diese Situation hier nochmal und erzähl uns mal, bisschen, wie du das jetzt gespürt hast.
Also der Moment, als ich da war, war einfach absolute Klarheit. Blick auf das Meer, die Tochter ist da umfang gesäckelt, der Sonnenuntergang, es war Wind und ich war einfach bei mir, ich war einfach da. Mhm. Und das tiefe Gefühl von einfach im Moment zu leben und jetzt da sein. Nicht nur zu überlegen, ich muss noch 3 Mails schreiben, ich muss meinem Kunden noch ein Angebot schicken, der hat mir auch noch angeleitet, der Mitarbeiter, muss ich noch zurückleiten. Einfach so die komplette To-Do, so wie der ganzen Tag mitschleppen, sei es geschäftliche To-Dos oder private Sachen, ein Keller neues Räumen oder was auch immer, ist einfach nicht da gewesen. Es sind 0 Verpflichtungen gegeben, 0 Anfragen, 0, ich bin einfach da gewesen.
Hast du deinen Körper denn extrem gespürt in dem Moment?
Voll. Also erstens mal, jetzt habe ich auf der Weltreise gemerkt, ich habe viel gesünder gegessen, viel mehr in der Natur gewesen, viel mehr vorne gewesen, viel mehr Sport machen, viel mehr Sachen schauen, viel mehr Interesse, viel mehr gelesen. All das, was hier quasi zu wenig Zeit hast oder was du immer auf Ferien schiebst. Ja. Und das war einfach wirklich so gewesen. Einfach da gewesen, kurze Hose, Shirt, der Wind, Füße im Wasser, Sonnenuntergang. Es war ein perfekter Moment gewesen.
Also eigentlich voll im Moment.
Voll auch, im Moment, ja.
Viele haben, wenn sie da so etwas gespürt haben, viel extreme Trauergefühle. Ist das bei dir auch gewesen? Oder später? Nicht.
Völlig das Gegenteil.
Völlig das Gegenteil?
Ja, völlig das Gegenteil. Also 0 Trauer, weil Trauer ist ja immer dann der Moment, also Trauer, es kommt ja darauf an, was. Ist es positive Trauer, Tränen, weil es so schön ist? Oder ist,
weil es Trauer, so schön ist, wenn du gemerkt hast, wieso bin ich nicht viel früher wieder in das Gefühl gekommen? Also dass du eigentlich, wie du sagst,
bereue,
ja. Ich hätte viel früher sollen, so bewusst in dem Moment mal wieder ankommen zwischen dir. Weil du merkst einfach dann auch ein bisschen wie der dritte Person, hey, wie bin ich eigentlich gelaufen?
Ja, ja, genau. Also
die letzte Zeit, ich habe mich ja gar nie gespürt oder ich habe das Leben ja eigentlich gar nie intensiv gespürt.
Ja, ja. Also ich bin nicht jemand, der zurückschaut und bereut für Sachen, die er gemacht hat. Ich habe mir eher die Frage gestellt, das war der Grund, warum ich gekündigt habe. Zuerst habe ich versucht zu verhandeln mit Sabbatical und so, wir haben es einfach nicht gefunden. Wir haben es einfach nicht gefunden, wir sind zu weit auseinander gewesen. Und dann ist es wirklich so gewesen, oder sagen wir mal so, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist gewesen, also zwei Fragen. Die erste Frage habe ich meine Frau gestellt, weil bevor es auf Weltreise gegangen war, bin ich dann wieder in der Ferien gewesen und dann habe ich ihr wie immer in der Ferien gesagt, du Schatz, eine Weltreise wäre schon eine schöne Sache. Und meine Frau hat das etwa 10 Jahre gekehrt. Und dann hat mir gesagt, ey, jetzt hör dir mal auf.
Steht der Tropfen
heute in den Stein. Jetzt hör dir mal auf. Immer erzählst du das Gleiche, jetzt musst du einfach mal machen. Ich will von dir nichts mehr hören, was das anbelangt. Ich will von dir einfach nur die Antwort auf eine Frage. Wann? Und dann bin ich sprachlos gewesen. Und das passiert mir nie. Und dann bin ich wirklich gesehen und dann habe ich auf überlegen. Und dann ist dann noch einmal so die Klarheit gekommen vom Jetzt, weil ich mir die Frage gestellt habe, ist, wenn jetzt Tito der Löffel würde abgeben, gibt es etwas, was ich würde bereuen? Mhm. Der Mensch bereut immer nur das, was er nicht gemacht hat. Ja, nie das, was er gemacht hat.
Schon beim vor dem Tod, so sagen alles gleich, nicht das, was man erlebt hat, sondern das, was man nicht erlebt hat.
Richtig. Und dann haben wir damals gesagt, ich würde es bereuen, das nicht zu erlebt zu haben, die Weltreise. Oder einfach mal, ich habe mal gesagt, ich möchte einfach mal im Herbst gehen und im Frühling wieder kommen. Ich habe zwar gerne Winter und so weiter, aber Winter ist nur schön, wenn du in Bergen wohnst oder in der Skipiste. Dann ist es herrlich.
Ja, richtig.
Aber unten auch im Grauen und Matschigen und im November, das ist etwas. Ich bin eher ein Sonnenmensch, ich brauche die Sonne, oder? Als Walliser sowieso.
Der Weißwein und Sonne, oder?
Genau, in der Kombination. Genau. Nein, und dann war einfach wirklich das gewesen. Und ich hatte eigentlich den Kampf und die Erkenntnis, hey, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Und in 10 Jahren geschafft und der Träume war schon immer da gewesen. Und darum war dann nachher nach der Reise keine Frage oder keine Entscheidung mehr gewesen, um zu sagen, ich mache mich selbstständig. Jetzt habe ich die Reise erledigt, jetzt habe ich das gemacht, es hat mir so gut gegangen, es war so schön gewesen, jetzt mache ich jetzt andere. Weil ich hatte null Verbindungen gehabt, mehr oder null, wie soll ich sagen, null, ich habe keinen Job gehabt, ich habe keine Wohnung gehabt, und so weiter.
Das ist eigentlich jetzt genau mein Medien, wo ich stark drin bin. Und das ist da, zuerst musst du alles loslassen, ein grosses kann entstehen. Zuerst mal, ich vergleiche das immer mit der Natur. Die Natur zeigt es uns schon Jahrmillionen vor. Also zuerst muss das Alte sterben, der Herbst kommt, dann der Winter. Du musst loslassen, bevor der Frühling wieder kommt und etwas Neues kann entstehen. Meistens ist das Neue wieder etwas Grösseres, etwas viel Intensiveres. Aber weil wir so sicherheitsgeprägt sind, lassen einfach das meiste nicht los. Wir heben uns die ganze Zeit an etwas. Ich sage immer lieber bekanntes Glück. Nein, was sage ich jetzt?
Lieber der Spatz in der Hand als der Typ auf dem Dach.
So. Lieber bekanntes Unglück als unbekanntes Glück. Jetzt, Entschuldigung.
Genau.
Also im Prinzip, das prägt ja uns Mitteleuropäer extrem. Also, oder auch zum Beispiel, solange du nicht den Gurt da hast, der Schweizer wird den Hosenträger auch noch anlegen, weil doppelte Sicherheit. Und in dem Moment, auch mit vielen Zielerreichungen, die wir uns setzen, wir geben da so viel Kreativität auf, durch mal loslassen, wie jetzt eigentlich du es mega schön auch beschrieben hast. Und es ankommt bei dir. Und ich glaube, das ist das, was in vielen da draussen fehlt. Wieder mal loslassen, wieder mal das Alte bewerten, halt mal wieder hinterfragen und mal sagen, weißt du, jetzt kann ich mich einfach mal streiben, komm wieder zu mir selber. Und daraus entspringt immer wieder etwas viel Größeres.
Das ist so.
Also ich glaube, ja, du bist voll. Ein Paradebeispiel. Du hast zwar vorher extremen Erfolg gehabt, bist auch ein erfolgreicher Mensch und du wirst immer erfolgreich sein. Ob du in dem Alten bist oder im Neuen. Weil die inneren Werte,
die sind da. Der Kompass ist da.
Genau.
Ja. Und vor allem, oder wird ja immer Angst haben, eine Tür zuzumachen, aber wir sind gar nicht bewusst, wenn ich etwas zumache, geht ihnen so wieder ein Hüff.
Genau.
Oder wenn ich mir überlege, was ich schon nur die 9 Monate erlebt habe mit meiner Familie, mit meiner Tochter, die Zeit, die nimmt er keine mehr.
Richtig.
Aber irgendeinen Job zu erlebt haben oder ein Tier, ein Auto oder was auch immer, irgendetwas materialistisch, das ist weg. Mhm. Oder das heisst, die Zeit oder deine Träume nachzugehen, das ist nie schlecht investiert. Mhm. Oder? Und wir haben einen unglaublichen Luxus, als Schweizer, dass wir das überhaupt machen können.
Ja,
viele Leute kennen das gar nicht. Ja. Also die kennen nicht einmal in die Länder. Also ich bin in vielen Ländern gesehen, da können die Leute von diesen Ländern nicht zu uns kommen. Aber kein Visum. Ja. Wir aber schon. Oder? Ja. Also einfach schon nur das ist ein
absolutes
Privileg. Ja, beides. Die können nicht, und also nicht leisten und es ist gar nicht möglich. Oder? Mhm. Also von dem her, ich überlege mir immer, was ist die Chance und nicht, was ist das Risiko. Ich schaue immer vorwärts, immer positiv.
Ich glaube, das ist Unternehmertum.
Ich glaube, das ist das Unternehmertum.
Weil sonst bleibst du stehen und wirst nie Unternehmer sein. Also.
Ja, das ist aber bei Verhandlungen wichtig. Also ich kann immer gerne Situationen und die Leute sagen, das ist total verzwickt, das geht nicht weiter, es ist schwierig, es ist unmöglich, das sind immer meine Lieblingssituationen. Also wenn sie in so einer...
Also die Pachtsituationen, wie man sagt, oder?
Ja, oder wenn du in so einer Hütte brennst, gibt es alle Leute, die laufen von uns, ich laufe von ihr. Mhm. Weil ich finde das einfach spannend. Oder?
Ja, du willst die Challenge wieder?
Ja, Challenge-Herausforderung.
Genau.
Und ist spannend. Ich finde auch Menschen faszinierend, wie sie sich verhalten und so. Mhm. Und von dem her macht das einfach Spass. Mhm. Ja, also das ist so der Punkt gewesen. Und eben nachher das Unternehmertum starten und am Anfang bist du selbstständig. Und dann hast du eigentlich 3 Mitarbeiter, me, myself and I, ist alles bei dir. Und dann musst du nachher wieder loslassen. Und in diesem Prozess bin ich jetzt gerade, weil am Anfang ist ja immer so, der Einstein schon gesagt hat, es ist Wahnsinn, immer die gleiche Strategie zu nutzen und andere Resultate zu erwarten. Das heisst, wenn wir Angestellte sind und ich selbstständig mache, dann wird das Gefühl, die Strategie, die wir als Angestellte erfolgreich gemacht haben, machen ist erfolgreich. Ja, passiert nicht. Und nachher, wenn du selbstständig bist und du möchtest Unternehmer werden, dann ist das, was dich als Selbstständiger erfolgreich gemacht hat, nicht das, was dich als Unternehmer erfolgreich macht. Und da wieder euch loszulassen, dann habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren gehabt, Mitarbeiter zu delegieren, abzugeben, Sachen zu laufen, wo du nicht immer dabei bist und so weiter. Auch da ist wieder das Thema loszulassen. Ich tue zum Beispiel jetzt dieses Jahr ist das Ziel wieder, mehrere Monate zu reisen. Mhm. Und das aber auch wieder, das zwingt dich dadurch, wenn ich jetzt 2-3 Monate nicht hier bin, mir Prozesse zu überlegen, loszulassen,
Vertrauen,
ganz klar, dass es dann kommt, dass es gut kommt und vor allem, es gibt eine unglaubliche Kreativität, die da kommt.
Das meine
ich. Oder? Und darum, wenn du jetzt einfach in einem Überleisch, sind es in 3 Monaten nicht mehr arbeiten oder 6 Monate wieder oder die nächste Wirtschaftskrise kommt, ich glaube, wenn du halt ein KMU hast, wie du euch hast, dann bist du einfach sehr agil und schnell. Mhm. Und du siehst eine Situation und du siehst zwar, okay, das ist nicht gut, aber jetzt, was machen wir jetzt daraus? Mhm. Und so bin ich in einer Verhandlung. Ich komme hin und sage, okay, das ist Glas zerbrochen oder das ist passiert oder das ist ein Pazit oder was auch immer. Was machen wir jetzt? Und das ist jetzt spannend schlussendlich. Ja.
Aber wenn du es richtig gesagt hast, ich komme nochmal darauf, Kreativität. Mhm. Die musst du haben. Mhm. Weil wenn du nicht kreativ bist in dem Moment, wenn das Glas zerbrochen ist, wenn du keine andere Lösung kannst unterbreiten wie die anderen. Wenn du nicht kreativer bist, dann wirst du auch nichts reissen können. Und so ist es ja im Unternehmertum genau gleich. Also, du musst kreativ sein, weil der Unterschied zwischen deinen Mitbewerbern und dir ist nicht das Produkt. Mhm. Produkte sind alle praktisch gleich. Es ist deine Kreativität. Mhm. Und das verstehen viele nicht. Mhm. Und wenn ich da heute mit grossen CEOs rede über das, haben die einen Masterplan, sie haben eine Strategie, sie haben das. Und dann sage ich immer, und vergleichen, das Produkt könnt ihr alle miteinander vergleichen. Mhm. In der heutigen, schnelllebigen Zeit, in der Volatilität, wo es so schnelllebig ist und alles, hast du gar nicht mehr so den Quantensprung von einem Produkt aus, du erfindest jetzt etwas Neues.
Ja.
Aber was dich den Unterschied macht, sind deine Ideen als CEO und Kreativität. Mhm. Und die holst du dir immer bloß aus der Stille. Mhm. die kommt nie, also da, ja. Die kommt nicht im Hustlen rein, die kommt nicht in der Zielerreichung rein, die kommt nicht im
Morgen am 8.30
bis 9.30 im und die grössten Ideen, das sage ich immer als Beispiel, passieren ja eigentlich unter der Dusche.
Ja.
Und wieso ist es unter der Dusche? Die Leute pfeifen, sie singen unter der Dusche, genau. Weil sie sich bei sich ankommen.
Mhm.
Weil
mhm.
sie mit sich sind und nicht abgelenkt sind.
Mhm.
Oder in der Badwanne rein, oder
oder mit guten Menschen oder im Spaziergang.
Oder im Spaziergang.
Ist so.
Und da sehe ich bei extrem vielen Unternehmern, dort ist der Haken. Die rennen und haben das Gefühl, sie wollen noch schneller rennen und noch schneller rennen, aber sie bringen nie einen Unterschied an zu ihren Mitbewerbern.
Mhm.
Und da sage ich immer wieder, hey, look, gönn die Kreativität, wie jetzt du auch sagst, hey, look, ich kann wieder 3 Monate weg oder 4.
Ja.
Und ich mache mit ihrer Wette, wird für dein Unternehmen einen extremen Quantensprung geben, wo du, also so grossen Schritt kannst du gar nicht die Ziele definieren, die du jetzt willst vorher definieren, wenn du nachher heimkommst.
Mhm.
Und auch nochmal ein Beispiel ist ja, da mal ein Unternehmer 2 Wochen lang in die Ferien.
Mhm.
Er kommt mit 1000 Ideen wieder
retour. Ist so.
Weil er dann wieder mal Zeit hat, bis sich anzukommen.
Ist so.
Außer die Familie mit 4 Kindern, dann bist du anders. Aber auch dann.
Ja, aber auch dann.
Auch dann.
Dann kannst du nicht abstellen.
Perspektivenwechsel, so. Mal Paradigmenwechsel, einfach all da wieder.
Mhm.
Und da sieht man auch wieder eben in der Natur aus. Die Natur ist kreativ. Wir sind, kein Baum ist gleich wie der andere.
Mhm.
Aber jeder kämpft um das Licht zum Beispiel, beim Wachsen.
Mhm.
Und da vergleiche ich halt einfach immer die Natur. Das Unternehmertum ist genau gleich wie die Natur. Mhm. Wir können so viel abschauen in der Natur, aber wir machen es nicht.
Ist so.
Das ist ein bisschen.
Ja, also ich tue zum Beispiel halt, aber ich gehe sehr viel in Seminare, wenn ich mich, das machst du ja auch sehr gerne. Mhm. Ein Seminar gehe, dich challenge, Komfortzone verlassen. Ich habe zum Beispiel auch überlegt, das Produkt, das mir letztes Jahr am meisten Umsatz gebracht hat, die Idee ist entstanden auf einer Vacation, wo ich mit anderen Unternehmern war. Mhm. Aus allen verschiedenen Branchen hast du einander gechallenged, hast miteinander Sachen gemacht, wir haben miteinander Go-Kart gefahren, Ping-Pong gespielt, was, solche Sachen gemacht. Und das sind aber so, oder so Mastermind-Gruppen, sind da so Ideen entstanden. Oder zum Beispiel, was ich liebe Surfen, also ich habe alles mit Wasser. Ja. Wasser ist mein Element, unter Wasser, auf dem Wasser. Und Surfen zum Beispiel, da kann ich stundenlang im Wasser sein, weil du hast kein Handy bei dir, du bist nur mit der Natur, du musst die Wellenbewegungen und die das nicht funktioniert, die nächste und paddeln und probieren und so. Und ich brauche das und das ist immer so, das ist völlig recht. Da haben die besten Ideen. Ja. Oder gute Menschen mal rum, und zwar aber nicht im Büro, sondern du musst weggehen.
Genau.
Du musst weggehen, also zum Beispiel gestern Abend bin ich mit einer gut befreundete Unternehmerin unterwegs gewesen, weil ich gestern mal ein neues Produkt eigentlich beim Nachtessen und nachher sie ihren Umfang spaziert, entwickelt eine super Idee, weil einfach so einen Flow hatte.
Ja.
Das passiert nicht im Büro um 8.30 im Kreativmeeting. Das ist Bullshit, oder? Das funktioniert nicht da. Und auch bei Verhandlungen zum Beispiel hole ich mir zum Beispiel Menschen dazu. Es kann sein, wenn wir eine Übernahmeverhandlung oder so haben, dass er halt jemand aus einer anderen Branche dazu nehmen oder jemand, was ich oft mache, ist halt Teams zusammenstellen für grosse Verhandlungen. Und da holen wir immer jemanden mit einer anderen Perspektive. Das kann dann also mal... Das
Problem von der anderen Seite.
Genau, von der anderen Seite gesehen. Auf einmal, ich bringe meistens eine externe Perspektive drin. Aber es kann dann sein, dass er zum Beispiel auch ein Fachspezialist für das Thema zum Beispiel dazu nehmen, wo der ist komplett eine neue Welt zeigt, wo er sagt, ey, das ist ein guter Punkt, mit dem können wir etwas anfangen, mit dem Thema. Ja, also das ist sicher in jeglicher Hinsicht wichtig.
Ja. Gut, ich weiss nicht, wie lange haben wir schon geredet haben.
Keine Ahnung.
Es ist mega spannend, wirklich. Und auch der Vergleich jetzt eben mit der Natur, mit den Verhandlungen, mit dir jetzt, wo völlig im Business steht, also auch wo zielorientiert ist, ich wo gar nicht zielorientiert bin, ich wo auch Zahlen nicht anschaue. Also ich probiere im Flow zu sein.
Mhm.
Ich bin ein paar Jahre älter als du, schon länger Unternehmer und irgendwann kommt der Punkt, wo ich mir sage, was willst du noch erreichen? Wie eigentlich du auch im Angestellten-Business? Ich bin halt mit 22 schon selbstständig und habe die Zeit schon hinter mir und heute lasse ich mich eigentlich fliessen. Mhm. Ich nehme die Energie, die kommt und ich nehme sie gern und möglichst viel nicht planen. Und so habe ich extrem viel gewinnen, weil ich mich nicht einschränke. Und das ist etwas sehr Bereicherndes, aber ich verstehe auch deine Sache, auch gerade beim Verhandeln muss man sich vorbereiten, sonst verlierst du eben. Und ich glaube, die grösste Verhandlung ist wirklich mit sich selber. Da nehme ich jetzt auch heute von dir mit. Einen Tipp musst du mir jetzt noch geben, als Fachmann.
Ja.
Ich, der Unternehmer bin mit 20, gut 20 Angestellten, was mache ich? Was soll ich sagen, wenn einer kommt und sagt, hey Chef, ich will mehr Lohn? Du hast jetzt Abnehmerseitig gesagt, ist aber geberseitig gleich.
Genau gleich.
Genau gleich.
Also, das ist ja, wenn du das weißt du selber.
Nicht, das schneide ich dann raus, dass meine Mitarbeiter das sehen.
Nein, ich finde, das ist aber falsch. Ich finde, das ist falsch, weil, sagen wir mal so, aber es ist sehr oft, denkt man, dass die andere Seite stärker ist. Ja? Mhm. Wenn du Angestellter bist, hast du das Gefühl, der Chef ist der Blödsinn oder so weiter. Mhm. Der Tag, wenn du mal selber auf der anderen Seite bist, sei es Vorgesetzter bist oder Budgetverantwortung hast oder deine eigene Firma hast, was merkst du dann? Die Welt ist auch nicht einfach. Nein. Und was merkst du jetzt in dem Moment? Oh shit, nicht der. Weil der ist einer meiner wichtigsten Mitarbeiter.
Richtig, es haftet
oder?
Ihm an.
Es haftet er an, oder? Und dann denkst du, ah nein, der ist stärker als ich. Das ist schon spannend. Mhm. Wir immer so Perspektivwechsel das haben. Also, mit den Mitarbeitern, ich selber auch Mitarbeiter, habe letztes Jahr ein Lohngespräch mit einer Mitarbeiterin, die gekommen ist. Und ich sage immer so, wenn jemand mit guten Punkten kommt und mit der Einstellung kommt, hey, ich bringe dir, aber es muss nicht aus deiner Perspektive, sondern ich bringe dir zum Beispiel Nutzen oder das hast du davon oder weißt du, wenn wir gestartet haben, habe ich das gemacht, jetzt mache ich das, das bringt dir euch wieder das, dann merke ich, dass das Mindset gut. Und dann musst du aber irgendwo so dann noch, vor allem wenn du 20 Leute hast, ich habe nicht 20 Leute, aber bei 20 Leuten musst du natürlich dann noch irgendwo so schauen, dass es passt.
Ja.
Also jetzt nicht vom Diplom, sondern eher von der Leistung der Leute. Nicht Alter und Diplom, sondern für mich ist immer Entscheidung die Leistung. Die
Leistung,
ja. Ja, die Leistung entscheidend. Das heisst, wenn das so ein High-Performer kommt, und sagt, du, wie siehst du das und so weiter, und mit guten Sachen kommt vielleicht noch gute Ideen, dann musst du das als, das ist ein unternehmerischer Entscheid. Weil, ich habe immer lieber einen Mitarbeiter, der kommt, mit mehr Gehalt, anstatt einen, der nicht kommt.
Ja, das stimmt.
Weil, die Schweizer, von der Kultur her, sind wir halt eher harmoniebedürftig, konfliktscheu, und der Schweizer kündet eher, als dass er mehr Lohn verlangt.
Ja.
Und in dem Moment, wo er gekündet hat, was ist das Problem? Da hat er schon irgendwo so anders unterschrieben.
Genau.
Das heisst, prinzipiell, wenn jemand kommt und mehr Lohn will, ich finde das immer positiv.
Ja, das stimmt.
Es gibt ein Gespräch.
Es ist ein Wert, oder?
Ja, aber es ist ein Wert und es ist ein Gespräch. Und es ist natürlich auch so, der gibt dir jetzt eine andere Perspektive. Und dann musst du dich eben selber dann in dem Moment fragen. Also erstens einmal nimmst du das einmal auf und so weiter. Und musst dir mal Gedanken machen, okay, habe ich vielleicht als Unternehmer oder als Vorgesetzter vielleicht in den letzten Jahren okay. Weil das Problem ist immer das Gleiche. Die guten Mitarbeiter, die tust du vernachlässigen.
Ja, das ist es.
Das sind die, die am meisten Wertschätzung im Prinzip verdienend. Mhm. Aber du kümmerst dich halt auch bei den Kunden. Der, der am meisten mühsam ist,
richtig.
Bei dem hast du am meisten,
richtig.
Meisten Aufwand. Das heisst, das kann dann sein, dass jemand kommt und der will mehr Lohn. Mhm. Dann musst du dir überlegen, okay, gibt es da den Lohn oder habe ich vielleicht zu wenig Wertschätzung gegeben? Gibt es vielleicht etwas anders, was ich noch machen kann? Kann ich vielleicht eine Provision geben, einen leistungsabhängigen Bonus oder sonst irgendwas? Weil Preis, in der Preisverhandlung, wenn du nur um den Preis kämpfst, dann wird es schwierig. Wenn du im Lohn, nur um den Lohn kämpfst, wird es auch schwierig.
Ja.
Weil dann sagt der Mitarbeiter 500, du sagst, nein, geht nicht, momentan wirtschaftlich schwierig. Und dann einigen euch auf Mitte, dann einen guten Kompromiss. Und ein Kompromiss ist immer dann der Fall, wenn keiner zufrieden ist.
Ja. Sind beide gleich schlecht aus?
Beide gleich schlecht aus. Er hat mehr Wellen, du hast eigentlich nicht so viel Wellen gegeben. Beide sind unzufrieden.
Genau.
Du bist unzufrieden, dann fährst du plötzlich auf einen Nörgel und anfangen so. Genau. Und er sagt dann, jetzt ist nicht und so weiter. So, das Dümmste kann passieren.
Ja.
Dann eher überlegen, okay, neben dem Lohn, was ist sonst noch wichtig? Was gibt es sonst noch für Themen? Okay, Lohn habe ich verstanden. Was, erzähl mir sonst noch, wie geht es dir? Was ist sonst? Und dann kommt vielleicht der, keine Ahnung, das Bedürfnis für mehr Verantwortung, das Bedürfnis für eine Weiterbildung, das Bedürfnis für was auch immer.
Ja.
Die Anerkennung für ein Projekt, das er an Land gezogen hat, wo du vielleicht dann selber merkst, okay, stimmt. Es war cool, dass er das Projekt geholt hat, aber stimmt, ich bin mit dem nicht gegessen. Er hat keinen Bonus bekommen. Er hat, okay, habe ich dem eigentlich merci gesagt? Wahrscheinlich schon, oder? Aber vielleicht nicht so, wie er es erwartet hat, oder? Immer so, aber das ist
ja
das.
Dann ist ja auch immer noch die Frage, wie er es kann. Welche Wertschätzung, Wertschöpfung braucht jetzt
genau.
Das ist ja das ist das Schwierigste beim Personal. Es menschelt überall. Und jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch wird anders behandelt werden. Und da macht es so schwierig, oder?
Am
Schluss, oder?
Genau. Und dann halt aber wieder zum Beispiel halt, aber mal das Feedback geben. Erstens mal ist es spannend, weil jemand, der mit dir verhandelt als Chef, als Unternehmer, für mehr Gehalt, der wird auch für dich verhandeln, wenn es um den Preis geht.
Ja.
Das heisst, die Eigenschaft ist immer etwas Positives.
Ja.
Ein Gespräch ist immer etwas Positives. Das Resultat des Gesprächs ist vielleicht nicht in der Erwartungshaltung, aber grundsätzlich zusammen zu diskutieren, das ist immer positiv.
Ja.
Das heisst, in dem Moment vielleicht euch aufzeigen und halt dir überlegen, weil am Anfang ist die Hierarchie relativ flach, mit 20 Leuten musst du schon etwas überlegen. Du überlegen, okay, wie viel will er mehr, von was reden wir?
Ja.
Sind es 200, 300, 400 Franken, Inflationsausgleich,
ja.
Was auch immer, was er will? Oder ist es dann ein grosser Sprung, oder musst du sagen, okay, Wenn ich dich richtig verstanden, möchtest du so viel mehr. Gut, wenn das willst, dann ist meine Erwartungshaltung dir.
Ja.
Dann, okay, dann tun wir das abhängig machen von einem Zielerreichung, von einem Projekt, Kundenauftrag. Vielleicht hast du wieder eine neue Geschäftsidee, wo du sagst, hey, wenn du das aufbaust, dann ich dich da beteiligen oder ja, was auch immer. Also einfach mal nicht ablehnen,
das,
nicht
zusagen. Dass er einen Mehrwert hat in dem Sinne.
Richtig, und aber auch du.
Ja.
Oder? Und somit habe ich mit meinen Mitarbeitern auch, oder, wenn ich die Diskussionen zum Beispiel habe. Und ich weiss noch mal, ich habe mal einen Mitarbeiter gehabt, der ist gekommen, mit mehr Lohn. Und der bei der ersten Runde oder mit mir geredet hat, katastrophal verhandelt. Mhm. Er hat ein Argument gebracht, wie wäre ich Nachwuchs, die Wohnung ist grösser geworden, das Auto ist teurer geworden. Mhm. Wenn ich mir damals als Vorgesetzter, das war noch vor meiner eigenen Firma, gesagt habe, hey, das ist eine schlechte Verhandlungsstrategie. Mhm. Und dann habe ich im ersten Mal gesagt, schau, einfach mal vorneweg, so wenn du jetzt verhandelt hast, nein, du bekommst gar nichts. Weil du hast null Mehrwert gebracht, null Nutzen. Du hast gesagt, ich habe ein mehr Auto, ich habe eine grössere Wohnung. Mhm. Das interessiert niemand. Das interessiert wirklich niemand. Sondern, was ist denn der Mehrwert? Was hast du gebracht? Und dann habe ich gesagt, du hast nächste Woche nochmal die Chance. Und nächste Woche ist er gekommen, hat er es verstanden, er gelernt, okay, quasi, ich bin nur aus meiner Perspektive ausgegangen, es interessiert der Arbeitgeber nicht, sondern ich muss sagen, hey, seid ihr euch bewusst, ich habe das gemacht, die Firma profitiert, das gemacht. Eine Woche später ist er gekommen, nochmal verhandelt, dann habe ich gesagt, tipptopp, so machen wir das, oder? Hat er mehr Lohn bekommen, dann habe ich gesagt, hast du verstanden, was ich will? Und er sagt, ja, ich habe verstanden, du hast mir eigentlich wollen zeigen, nicht eine Lektion erteilen, ist das Falsche, aber
du trotzdem hast
hat etwas gelernt, genau. Oder? Etwas gelernt. Und das ist jetzt auch hier, ist auch wieder eine Möglichkeit, etwas zum Lehren. Und viele machen leider den Fehler, dass sie die Leute verrückt machen. Mhm. Ja? Da gibt es dann die Leute, die nicht gerne solche Gespräche haben, und dann sagen sie so Sachen wie, reden wir im Herbst drüber, oder Ende Jahr im Mitarbeitergespräch. Ja, aber jetzt ist Q1. Das heisst, wenn du dem sagst, in 6 Monaten, es gibt keinen Grund, den Mitarbeiter so lange zu warten. Der einzige Grund ist, du hast nicht den Mut, dem Nein zu sagen.
Ja, genau.
Oder hast nicht den Mut, ins Gespräch zu gehen. Aber dann ist es sonst ein Problem, aber nicht der Lohn.
Ja.
Weil wenn ich dem jetzt sage, in 6 Monaten, in 8 Monaten, was passiert dann in 6, 8 Monaten? Erstens mal geht die Leistung runter, weil du hast noch vertröstet.
Motivation
leidet. Plus die Erwartungshaltung wird natürlich immer wie grösser. Und Ende Jahr sagen dass die Leute meistens, oh, jetzt ist gerade Ende Jahr, jetzt haben wir viel Stress, die werden doch nichts darüber reden. Was macht die Person? Die geht auf die Plattformen, die tut sich vernetzen, die tut Jobsearch machen. Dann kommt da irgendein Headhunter zur falschen Zeit und sagt, ich hätte da etwas für dich, und zack, sind die weg.
Ja.
Und dann sind die Leute verrückt wegen Fachkräftemangel und so weiter. Und ich einfach sage, nein, es braucht beide.
Ja.
Das heisst, da einfach nicht drüber zu reden oder einfach die Hoffnung haben, hoffentlich fragt er nicht, unter den Teppich versucht zu kehren, das ist völlig der falsche Ansatz.
Ja, und ich glaube, neue Spielregeln aushandeln darfst du immer.
Ja,
also,
klar.
Das ist so.
Ja, du als Vorgesetzter kannst sagen, wir können jetzt das machen, aber meine Erwartungshaltung ist die.
Genau.
Wenn du die Erwartungshaltung nicht bringst, dann werden wir da wieder
schließen. Ich glaube, das ist ja vielmehr so, dass du dich, also ich sage jetzt als Unternehmer, eigentlich wie vor den Kopf gestoßen wirst von einem Mitarbeiter, der jetzt die gleichen Leistungen einfach immer bringt, auch das gleiche Niveau hebt, wo ich sage, vielleicht überschätzt er sich auch und kommt dann, hey, weil ich jetzt 2 Jahre da bin, will ich jetzt mehr lassen, oder?
Ja.
Wo einfach die Erwartungshaltung ist, weil ich jetzt 2 Jahre da bin, brauche ich mehr lassen.
Ja.
Aus irgendeinem Grund, wie du jetzt gesagt hast. Und ich finde es extrem wichtig, was du jetzt eigentlich mitgegeben hast, schau mal, was für einen Mehrwert gibt.
Ja.
Und zwar von beiden Seiten. Also wo kann er vielleicht seine Leistungen steigern, mit mehr Verantwortung vielleicht. Und ich kann vielleicht Verantwortung abgeben als Chef und sagen, übernimm das und dann steht dir auch mehr zu, oder?
Absolut.
Aber einfach kommen und sagen, hey,
ja,
ich habe keine Kinderzulagen mehr zu Hause, weil die Kinder ausgezogen sind. Das Leben ist teurer geworden, ich will jetzt mal mehr Lohn. Und weil ich jetzt 2 Jahre da war, funktioniert das eben schon auch nicht. Aber ich glaube, da bin ich wieder da dabei bei dir. Verhandlungen müssen eben vorbereitet sein.
Ja, und du musst aber den Perspektivwechsel machen und dir natürlich überlegen, weil jeder Mensch fragt sich eine Frage, und zwar ist die, ja und was habe ich davon?
Was habe ich davon, oder?
Genau, was habe ich davon? Und wenn ich dir komme und sage, du schau, ich bekomme Kinderzulage nicht mehr und ich bin 2 Jahre da, dann würde ich fragen, ja, was noch? Hast du Vorschläge, hast du dir etwas überlegt? Wie profitiert, keine Ahnung, die Arbeitskollegin, deinen Chef oder deine Abteilung oder Beispiel, wie profitiert die davon? Also hast du dir mal Gedanken gemacht? Oder? Und wenn die Person dann sagt, oh nein, das ist ja, dann macht er mal ein paar Gedanken. dann reden wir nochmal drüber. Und dann gibst du den Ball einfach mal wieder zurück.
Wieder. Oder? Aber so fühlt er sich auch ernst genommen.
Richtig. Und dann aber mal erklären und sagen, das Gespräch hat schon ruhig geführt und einfach sagen, hey, ganz transparent, wir haben so viel Umsatz, das sind unsere Kosten. Wenn wir da hinkommen, dann bleibt euch mehr da, um gewisse Sachen zu ermöglichen. Ja. Und sei es halt Weiterbildungsbeteiligung, sei es halt was auch immer. Und einfach gesagt, hey, schau, wenn mehr Schwungmasse da ist, dann habe ich euch mehr Möglichkeiten. Ja. Wenn du mir hilfst, mehr Schwungmasse zu bekommen, dann
habt ihr alle etwas davon.
Dann habt ihr alle etwas davon. Oder? Und da halt einfach eine gewisse Transparenz bieten, weil wenn du transparent bist,
kommst
Transparenz über. Und vor allem, wenn es der Firma dann mal wieder schlechter geht oder wenn du mal ein harter Winter kommt, dann sind dann die Mitarbeiter auch bereit, weil du so offen bist, in dem Moment, wo du sagst, weißt du was, jetzt gebe ich Vollgas oder ich tue jetzt nicht Zink und Schiff sofort verlassen, ich bleibe jetzt hier und ich mache jetzt, ich gebe jetzt hier die extra Meile. Und das passiert natürlich nur, wenn du deine Güterzeiten auch gut behandelt hast.
Also oder? Quasi einer für alle für einen, oder? Und da musst du wissen, warum du gehst. Und so offen, transparent auch den Erfolg feiern, aber dann auch mal in der Niederlage können zusammenstehen und sagen, hey, weißt du was, jetzt müssen wir zusammenstehen, jetzt braucht es uns wieder
miteinander,
oder?
Genau, ja.
Die letzte Frage, ich glaube. Wer verhandelt besser, du oder deine Frau? Das ist eine fiese Frage, gell? Aber ich stelle mir einfach ein bisschen vor, wenn du so Verhandlungsexperte bist als deine Frau, müssen mit dir verhandeln, ins Gericht mit dir,
Du,
also vielleicht müssen wir es auch rausschneiden.
Nein, das musst du nicht rausschneiden. Ich sage es mal so, gell, wenn du natürlich in einer Partnerschaft bist, du kennst dein Gegenüber sehr, sehr, sehr gut. Oder? Ich komme hinten mal heim und dann bekomme ich so eine Eröffnung oder einen Wunsch kommuniziert, wenn ich dann genau weiss, in welcher Richtung das geht. Ja, zum Beispiel, oder? Wenn das geht, du Schatz, wäre das nicht so toll? Ja, zum Beispiel, wenn ich eigentlich genau weiss, okay, die Stimmlage, die Taktik, da bin ich eigentlich geliefert. Das ist jetzt so, steht drauf, Nöltenstein. Und nachher wird das gekauft oder da gegangen und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sie halt mich sehr gut kennt und ich glaube, sie ist die Person, die jede Taktik innerhalb von ein paar Sekunden durchschaut. Oder? Und wichtig ist auch da wieder, auch da, wenn du in einer Beziehung bist, ist halt wichtig, halt, dass zusammen immer in die gleiche. Und es gibt so ein Zitat, glaube vom Petit Prince, von dem Buch, «L'amour, c'est pas regarder l'un à l'autre, c'est regarder dans la même direction.» Das heisst, Liebe ist nicht, sich gegenseitig in die Augen zu schauen, sondern gemeinsam in die gleiche Richtung zu schauen. Und ich glaube, wenn du halt in dem Moment irgendetwas machen willst und dein Gegenüber euch versteht, okay, das ist da und die Richtung zum Beispiel, dann ist es euch einfacher. Oder wenn du meinst, okay, sie bräuchte jetzt einfach das oder das oder und so weiter, dann, ich glaube, das macht es einfacher. Ja. Wenn du aber keine gemeinsamen Ziele hast, kein gemeinsames Fundament, Wert, Vorstellung, wenn du willst leben, dann wird es natürlich schwieriger, wenn es um Verhandlungen geht. Genau. Aber es ist natürlich schon so, wäre jetzt besser, wenn jetzt ein paar Kriterien würdest du nehmen. Also ich wohne nicht mehr im Wallis. Ich sage immer, wenn die Leute fragen, warum wohnst du zu Thun, sage ich, ich wohne zu Thun oder nähe von Thun, weil meine Frau die Verhandlungen gewonnen hat, zum Beispiel. Oder? Aber mir gefällt es ja da trotzdem.
Richtig.
Oder? Also das wiederum ist da wiederum da gewisse Sachen, die deine rote Linie hast und deine Grenzen und andere Sachen. Das ist, ob er jetzt da im Ferien geht oder da.
Gibt einen schlimmeren Preis, oder? Was musst du zahlen
als
du?
Richtig. Genau.
In dem Sinn, möchte ich, glaube ich, schliessen, den Podcast. Wo findet man dich, wenn jetzt...
Also, meine Lieblingsplattform ist LinkedIn. Da auf LinkedIn einfach Frederik Mathier. Das ist der einfachste Punkt. Wenn die Leute sowieso gerne Podcast hören, willst du deinen Podcast hören, dann einfach erfolgreich verhandeln. Einfach verhandeln, oben an das Suchfeld eingeben und dann kommt es ziemlich weit oben, dann komme ich. Einfach erfolgreich verhandeln und jede Woche neue Folgen zusammen, mit Verhandlungstipps, mit Interviews, aber auch immer wieder. Also da findet man mich also am einfachsten auf LinkedIn. Das ist, glaube ich, der einfachste Einfallstor. Genau.
Und ich kann wirklich das Seminar von ihm wärmstens empfehlen, für alle Unternehmer, KMUs und auch für dein Gefolge, dein Inner Circle. Also ich habe ja auch meine zwei Damen zu dir mitgenommen. Die sind eigentlich immer noch hell begeistert. Ich muss mich ein bisschen härter verhandeln, sie vorher. Weil sie haben mehr Zeit, um sich vorzubereiten. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war für mich eine extreme Freude, gewesen, mit dir zu reden. Und vor allem für mich hat es wieder einen extremen Mehrwert gegeben. Und ich hoffe für euch da draußen alle auch. Und ja, hört doch wieder rein, wenn es heisst Erfolgsrhythmus. Oder sonst beim Frederik mal hören. Das ist auch sehr spannend. Danke vielmals fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Merci für die Einladung.
Finde deinen ganz eigenen Erfolgsrhythmus und starte in dein persönliches Abenteuer. Jetzt, gemeinsam mit Martin.
Da bin ich, 100% Unternehmer, Abenteurer und Guide.
martin-müller.online